Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Morgen aus dem ersten Petrusbrief die ersten 5 Verse lesen. Erster Petrus 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht und Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Petrus wendet sich hier an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass der Apostel Paulus auf seinen Reisen in vielen Städten im Mittelmeergebiet auf jüdische Siedlungen traf, die so groß waren, dass sie auch eigene Synagogen hatten. Und an diese Fremdlinge, die zerstreut lebten, in dem weiten Raum des Mittelmeers, schreibt Petrus. Er erwähnt nun gleich zu Anfang die Auserwählung. Für uns immer ein schwieriges Kapitel. Ich will nur 2 Verse nennen, die uns das zeigen. Da heißt es in Epheser 1, Vers 4, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wie sollen wir uns das nur vorstellen? Dann das Wort aus Apostelgeschichte 13, 48, an das könnten wir uns immer erinnern, wenn das Evangelium verkündigt wird. Es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben berufen waren. Die anderen glaubten nicht. Es gibt viel mehr Stellen über die Vorherbestimmung, die Auserwählung, als es Bibelworte über den freien Willen gibt. Über den freien Willen kenne ich eigentlich nur 2 im Neuen Testament. Da ist einmal das Wort des Herrn in Matthäus 23. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Dann das Wort aus Offenbarung 22, wer da will, der nehme das Brot des Lebens umsonst. Auf der anderen Seite ist die Bibel voll von Ermahnungen, vom ersten Kapitel bis zum letzten. Und Ermahnungen richten sich doch an unseren Willen. Und die haben alle nur Sinn, wenn wir uns positiv entscheiden können. Aus der Tatsache geht hervor, dass wir doch in einem hohen Umfang frei sind in unseren Entscheidungen. Aber hier ist besonders schwierig das Wort auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Hat denn Gott den einen oder anderen so viel besser gefunden, dass er den erwählte? Das können wir uns doch kaum vorstellen. Und Mose sagt den Israeliten ausdrücklich, 5. Mose 7, Vers 7, nicht weil euer mehr sind oder weil ihr besser wäret, hat Gott euch erwählt, sondern aufgrund seiner Liebe zu euch. Wichtiger aber als das ist für uns zu wissen, dass hier steht, auserwählt durch Heiligung des Geistes. Das will sagen, durch die Heiligung, die der Heilige Geist gibt. Das will sagen, wenn jemand auserwählt ist und den Geist Gottes empfangen hat, dann ist er auch zur Heiligung berufen und auch zur Heiligung fähig. In Galater 5, Vers 16 heißt es, ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wir stellen ein heiliges Leben immer als eine Unmöglichkeit hin. Wir gebrauchen gern den Ausdruck Ideal. Ideal ist ja ein Ziel, das nicht zu erreichen ist, das man nur anstreben kann. Das sagt die Bibel kein einziges Mal. Dann steht da weiter, dass wir berufen sind zum Gehorsam. Die Bedeutung des Gehorsams können wir überhaupt nicht überschätzen. Sie wird immer wieder betont. Ich will aber nichts weiter dazu sagen, weil ich schon so oft darauf hingewiesen habe. Und dann zur Blutbesprengung Jesu Christi. Das ist immer der Schutz, unter dem wir stehen. Das ist die Basis, auf der wir antreten. Nun wünscht der Apostel Ihnen Gnade und Friede. Das ist der Gruß, den Paulus in all seinen Briefen bringt. Immer Gnade und Friede. Nur bei Timotheus fügt er noch ein Wort hinzu. Über den Begriff Frieden wollen wir ein wenig nachdenken. Grundsätzlich ist ja Friede die Abwesenheit von Kampf, von Gegnerschaft, von Not, von Schwierigkeiten. Wir verbinden den Begriff des Friedens gewöhnlich mit einem Abend, nie mit einem Morgen. Am Morgen liegt ja immer die ganze Last vor uns. Wir wissen nicht, was der Tag bringt. Aber am Abend, dann kann die Friedensstimmung einziehen. Es gibt verschiedene Arten von Frieden. Ich will einmal vier herausgreifen. Da ist als erstes der Friede mit Gott. Den muss jeder Mensch erstreben. Denn uns wird in Johannes 3, Vers 36 folgendes gesagt. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt mit anderen Worten, von Anfang an steht jeder Mensch unter dem Zorn Gottes. Es braucht niemand etwas zu tun, um unter den Zorn Gottes zu kommen. Er ist unter dem Zorn Gottes. Er muss dafür sorgen, dass der Zorn Gottes nicht auf ihm bleibt. Und der Weg dahin wird uns in Römer 5 gesagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen Frieden mit Gott haben. Es gibt keinen schlimmeren Gegner als Gott. Wenn Gott mein Gegner ist, ist alles vorbei, alles zu. Viele Christen haben Angst vor dem Teufel, zu Unrecht. Der Einzige, den wir fürchten sollten, ist Gott. Dann brauchen wir keinen anderen zu fürchten. Nun gibt es aber auch noch den Frieden mit unseren Mitmenschen. Aber der liegt nicht allein in unserer Hand. Und ein aufschlussreiches Wort dazu lesen wir in Römer 12, Vers 18. Da spricht der Apostel Paulus davon. Und da sagt er, wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Er setzt der Aufforderung, mit allen Menschen in Frieden, also zwei Einschränkungen voraus, wenn möglich und so viel an euch ist. Und er gibt damit zu erkennen, dass nicht jeder in der Lage ist oder dass wir nicht immer in der Lage sind, mit allen in Frieden zu leben. Ganz eindeutig. Die Mehrzahl der Menschen steht nicht auf der Seite Gottes, sondern steht unter der Herrschaft des großen Gegners Gottes. Und da ist es nicht nur nicht leicht, sondern oft unmöglich, mit allen in Frieden zu leben. Der Herr Jesus gebraucht aber einen Ausspruch, der viel, viel weiter geht. In Lukas 6, Vers 26 sagt er, wehe euch, wenn alle Menschen wohl von euch reden. An sich ist das doch das Ziel. Wir sehen, auch da gibt es eine Ausnahme. Wehe euch, wenn alle wohl von euch reden. Es gibt einige, die suchen überall Anerkennung. Wir sollen die Anerkennung bei Gott suchen. Was dann mit den anderen wird, ist eine weniger wichtige Sache. Wehe euch, wenn alle wohl von euch reden. Im Alten Testament finden wir ein noch ernsteres Wort. In 2. Chroniker 19, Vers 2. Da kehrt der gerechte und gute König Josaphat von einem Feldzug zurück, in dem er dem König in Samaria, Ahab, beigestanden hat. Und dann geht ihm der Prophet Jehu entgegen und stellt ihm eine schlimme Frage. Hilfst du den Gesetzlosen? Liebst du die, die Jahwe hassen? Jetzt überlegen wir einmal, was in dem Satz eigentlich steht. Helfen und lieben sind doch wunderbare Dinge. Wir werden doch immer aufgefordert zu helfen. Wir werden doch aufgefordert zu lieben. Und wir sehen, auch das hat seine Grenze. Gott macht ihm einen Vorwurf daraus, dass er geholfen und dass er geliebt hat. Warum? Er hat dem geholfen, der Gott verachtet. Er hatte den geliebt, den Gott nicht liebte. Gott beansprucht den ersten Platz. Daran führt kein Weg vorbei. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, stehen wir nicht mehr auf der Seite Gottes. Gott hat Feinde und zu denen dürfen wir uns nicht gesellen. Nun eine dritte Art von Frieden. Wir alle kennen das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt viele geistliche Lieder, die aus einer echten Situation herausgeschrieben worden sind, so auch dieses. Bei den weltlichen Liedern ist das keineswegs der Fall. Ich habe einmal gehört, dass viele der frohen Studentenlieder, die den Genuss des Weines und der Liebe preisen, von irgendeinem verkrachten Studenten morgens um 6 in einer kalten Stube bei der letzten Tasse kalten Kaffees geschrieben worden sind. Der hat sich das so aus den Fingern herausgesogen. Dies Lied vom Frieden mit Gott ist anders entstanden. Es wurde geschrieben von einem Anwalt namens Spafford, der in Chicago lebte. Er war mit einer Engländerin verheiratet. Sie hatten 4 Kinder. Und seine Frau wollte gern, dass ihre Eltern einmal ihre Kinder kennenlernten. Und so ist sie denn eines Tages losgefahren nach England mit ihren 4 Kindern. Und dann geschah etwas Unbegreifliches. In der Nähe der englischen Küste stieß ihr Schiff mit einem anderen zusammen, sank sehr schnell. Nur sie wurde gerettet. Sie schickte ein Telegramm an ihren Mann, allein gerettet. Was der durchgemacht und empfunden hat, wird wohl nur der empfinden können, der Ähnliches erlebt hat. Aber er konnte tun, wie David es tat. Er stärkte sich in seinem Gott und hat dann dieses wunderbare Lied schreiben können. Nun will ich von einem vierten Frieden sprechen, von dem Frieden mit uns selbst. Es gibt sehr viele Menschen, vor allen Dingen junge, die sind mit sich selbst unzufrieden. Und das kann bis zu Depressionen führen. Es gibt natürlich auch Depressionen, die einen anderen Ursprung haben. Aber manche sind aus dem Grunde depressiv, weil sie nicht mit sich selbst zufrieden sind. Wir müssen dazu Folgendes wissen. In unserer Zeit hat jeder und jede die Möglichkeit, aufzusteigen bis zu den allerhöchsten Posten. Das ist nicht wie vor Jahrhunderten, wo man aus einer vornehmen Familie kommen musste. Heute kann der Einfachste der Allererste werden. Allerdings, er muss die Fähigkeiten mitbringen. Und weil der Weg nach oben so weit offen ist, darum versuchen auch alle ihn zu gehen. Kommt noch hinzu, dass es oben sehr viel Plätze gibt. Ich kann vorn anstehen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Kunst, im Sport. Und dann habe ich nur 5 Gebiete genannt. Und auf allen diesen Gebieten gibt es eine ganze Menge erste Plätze. Aber immer noch viel zu wenig für die Millionen. Und wenn nun einer nicht vorwärts kommt, dann empfindet er sich als ein Versager. Ich hätte doch auch was leisten können. Ja, ich bin ein Versager. Und dann ist er nicht mehr glücklich, nicht mehr froh. Warum nicht? Er macht einen ganz, ganz großen Fehler. Er erkennt nicht den Reichtum, den Gott uns geschenkt hat, und er erkennt nicht die Nichtigkeit des irdischen Glücks. Obwohl er ein Kind Gottes ist, misst er sich mit den Maßstäben der Welt. Etwas absolut Unsinniges. Wer das tut, wird natürlich sehr unglücklich werden können. Der Herr Jesus sagt uns, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Wahres Glück gibt es nur in der Verbindung mit Gott. Ich muss da wieder einmal Goethe zitieren. Der hat ja die Fähigkeit, seine Gedanken besonders schön auszudrücken. Er war ein außerordentlich erfolgreicher Mensch. Sie nannten ihn allgemein den Olympier. Gewissermaßen einer, der von den Göttern zu ihnen herabgekommen war. Was hat er im Alter geschrieben? Der du aus dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz, die Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Er hatte ihn nicht. Wir täuschen uns, wenn wir denken, die Dinge dieser Welt könnten Glück bringen. Einen wunderbaren Ausdruck hat dafür Salomo gebraucht. Salomo war ja ein Mensch, der, was die irdischen Dinge anging, alles hatte. Ansehen, Reichtum, Liebe der Frauen, Weisheit. Er stand ganz oben. Was hat er von all den Dingen gesagt, nach denen die Menschen streben? Er hat gesagt, ein Haschen nach Wind. Versuchen wir einmal den Ausdruck richtig zu verstehen. Nehmen wir an, an einem Tag, an dem der Wind stürmt, stehen wir an einer exponierten Stelle. Von allen Seiten packt er uns. Und doch, wenn wir ihn fassen wollen, ein Haschen nach Wind. Völlig unmöglich. Und so stellt Salomo das Kämpfen um die irdischen Freuden und die irdischen Genüsse hin. Wenn wir das verstehen, dann werden wir uns nicht mehr mit dem weltlichen Maßstab messen, ob wir Versager sind, sondern mit dem göttlichen Maßstab. Und da müssen wir nicht versuchen, große Kunststücke zu vollbringen, Dinge, die kein anderer tun kann. Das, was Paulus von sich nennt, ist etwas sehr Einfaches, was wir alle tun können. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Wunderbar, wenn einer das sagen kann. Nun sagt er, warum? Denn ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Er sagt nicht, ich habe mehr prophezeit, nicht, ich habe mehr Menschen begehrt, nicht, ich habe mehr geistige Kunststücke fertiggebracht. Ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle. Das ganz Einfache, was wir alle tun können, für unseren Herrn arbeiten. Und noch dazu, jeder an seinem Platz. Lass dich nicht überreden, du müsstest unbedingt das tun, was der andere tut. Es gibt ja Leute, die meinen, dass immer was sie macht, müssten auch alle anderen machen. Paulus gibt sich alle Mühe, uns zu sagen, dass wir uns sehen müssen wie Glieder am Leibe und dass die Glieder sehr verschiedene Aufgaben haben. Wir können gar nicht das tun, was unser Bruder neben uns tut oder unsere Schwester. Brauchen es auch nicht. Wir haben unsere Aufgabe, unsere Funktion und die sollen wir gewissenhaft erfüllen. Paulus sagt ja, sei der, der vorsteht mit Fleiß, der da lehrt in der Lehre und so fort. Ein jeder in seinem Bereich, in seiner Aufgabe. Nun fährt er fort im Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott preisen, Gott anbeten, ist das Vorrecht der Gläubigen. Auffällig ist, dass wir nirgendwo so viel Lobgesänge finden wie in der Offenbarung. Ich habe da 10 Lobgesänge gezählt. Wir denken meist an die Offenbarung als ein Buch, das uns von den Gerichten spricht. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir da einen Blick in den Himmel tun und dass wir hören, wie die sich verhalten, die die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes wirklich erfahren. Und die Lob singen dann Gott. Das gehört einfach dazu. Wir müssen aber auch wissen, dass Gott Lob und Anbetung erwartet. Und zwar in einem solchen Umfang, dass er denen, die ihm nicht Lob und Anbetung bringen, zürnt. So wird es uns in Römer 1 gesagt, ganz eindeutig. Ich will das einmal lesen. Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Vers 21, der Grund. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darbringen. Nun sind wir Menschen, die doch Gott verhältnismäßig gut kennen. Ich will nicht sagen gut, aber immerhin verhältnismäßig gut. Jedenfalls besser als die Menge der Menschen in unserem Lande. Gott erwartet ganz eindeutig von uns, dass wir ihm danken und ihn anbeten. Nun sagt der Apostel, warum wir anbeten und danken sollen. Weil er nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir könnten es bis dahin lassen, aber wie die Hoffnung aussieht, wird in dem Folgenden noch erklärt. Zu einem unverweslichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Himmeln für euch aufbewahrt ist. Das ist also der Grund für die Anbetung und den Lobpreis Gottes. Jetzt sagt Petrus zuerst, wir sind wiedergezeugt. Da steht in unserer Fußnote, es kann auch wiedergeboren heißen, und das bringen auch mehrere andere Übersetzungen. Ich habe schon oft betont, dass wiedergeboren einer der stärksten Ausdrücke ist, die wir uns denken können. Da steht nicht, dass wir erneuert, dass wir verbessert, dass wir überholt worden sind, sondern wiedergeboren, ein absolut neuer Mensch. Dann steht da zu einer lebendigen Hoffnung. Ich nehme an, das ist im Gegensatz zu den vielen anderen Hoffnungen. Die allermeisten Hoffnungen gehen doch nicht in Erfüllung. Wenn da irgendwo eine offene Stelle ist, dann schreiben vielleicht 50 Bewerber, haben alle eine gewisse Hoffnung. Einer bekommt die Stelle. Beim sportlichen Wettkampf treten vielleicht 100 an, 10 machen sich Hoffnung auf den ersten Preis. Nur einer bekommt ihn. Alles eine Leere, eine falsche Hoffnung. Hier steht, wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung. Was ist nun die Grundlage unserer lebendigen Hoffnung? Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die lebendige Hoffnung. Alles basiert auf der Auferstehung Jesu. Das ist das große, wunderbare Ereignis. Wir dürfen nicht vergessen, Gottes Reaktion auf den Sündenfall war der Satz, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Was Gott später noch hinzugefügt hat, die Belastung für Adam, die Belastung für Eva, waren verglichen an diesem Urteil, gewisslich sterben, doch leicht zu ertragende Dinge. Wenn das all unsere Not wäre, was Gott nach dem Sündenfall noch hinzugefügt hat, dann wäre alles noch zu tragen. Aber sein eigentliches Gericht ist, ihr werdet gewisslich sterben. Der Tod ist unser schlimmster Feind. Der trachtet nach dem, was uns als Menschen das Liebste ist. Und die Bibel sagt, der Tod herrscht. Man muss auch solche Dinge sich einmal zu vergegenwärtigen suchen. Unser schlimmster Feind herrscht. Ein ganz schrecklicher Gedanke. Und nun kommt dem entgegen die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist der Grund zur Freude, das ist der Grund zum Jubel. Nun muss dabei gesagt werden, dass wir alle, wenn wir vom Tod des Herrn gehört, gelesen haben, immer gleichzeitig um die Auferstehung wussten. Und das liegt nicht nur daran, dass wir zum großen Teil im gläubigen Haus aufgewachsen sind. Das liegt daran, dass wir weit hinter diesem Geschehen stehen. Denken wir einmal, ich schenke heute einem Mohammedaner, der nichts vom Christentum weiß, ein neues Testament. Und er ist tatsächlich bereit, es zu lesen. Jetzt liest er natürlich am Ende des ersten Evangeliums davon, dass der Herr starb und begraben wurde. Aber dann braucht er doch nur 3 Verse weiterzulesen und schon weiß er um die Auferstehung. Das ist bei Petrus ganz anders gewesen. Petrus hatte den Herrn verleugnet. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wie gern hätte der mit dem Herrn gesprochen, hätte ihm gesagt, es tut mir unendlich leid. Das konnte er nicht. Er sah den Herrn am Kreuz hängen. Er sah, wie sie ihn begruben. Da war keine Möglichkeit mehr. Und dann hat es gedauert bis zum Ostermorgen. Ich glaube, dass 3 Tage waren und 3 Nächte. Da hat Petrus vielleicht nachts auf seinem Lager gelegen, von tiefsten Vorwürfen durchbohrt. Und dann die Auferstehung. Das war für die etwas ganz anderes als für uns. Wir sind wie so Statisten am Rande. Wenn nicht der Geist Gottes uns die Botschaft des Neuen Testamentes lebendig macht, sonst können wir sie überhaupt nicht erfassen. Und so wird, was wird nun alles erwiesen durch die Auferstehung? Die Tatsache einer jenseitigen Welt. Das ist ja das große Problem bei vielen Theologen. Gibt es mehr als unsere Erde, als unser Leben, als unseren Kosmos? Die Tatsache einer jenseitigen Welt. Dann das eindeutige Eingreifen Gottes. Das ist der Grund, warum Petrus Gott preist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wie jämmerlich ist es, wenn jetzt einer herkommt und anstelle dieser herrlichen Botschaft kleine Verbesserungen des irdischen Lebens anbietet. Was muss Gott davon denken, wenn das als Evangelium hingestellt wird? Seid nett zueinander. Die Botschaft geht weit über all das hinaus. Denken wir immer an das Wort unseres Herrn. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Das ist die gewaltige Botschaft. Auferstehung aus den Toten. Und dann noch besonders bekräftigt durch den Hinweis auf das Erbe, das unverweslich, unbefleckt und unverwelklich ist. Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, dass die Botschaft des Evangeliums, der Auferstehung, fester Bestandteil des Evangeliums ist. Die gehört einfach dazu. Wir wollen dazu einmal aus 1. Korinther 15 die ersten Verse lesen. Da sagt der Apostel Paulus: Ich tue euch aber kund das Evangelium. Soweit ich weiß, gibt es nur diese eine Stelle, wo steht: Jetzt kommt das Evangelium. Dann ergänzt er das durch 4 Sätze und dann kann gar kein Zweifel mehr bestehen. Er sagt, dass ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch errettet werdet. Da kann nun kein Zweifel sein, das ist das Evangelium. Dann kommt ein Zwischensatz, der sie auffordert, dabei zu bleiben. Dann Vers 3, denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Jetzt kommt die Botschaft. Dass der Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften und dass er begraben wurde. Und dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach den Schriften und dass er Kephas erschienen ist, dann den 12. Die beiden Zusätze sind eigentlich nur von geringer Bedeutung. Der Satz, dass er begraben wurde, bestätigt, dass er gestorben ist. Der Satz, dass er erschienen ist, bestätigt, dass er auferstanden ist. Die beiden wichtigen Aussagen sind betont durch den Satz nach den Schriften und die heißen, dass er für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er am 3. Tage auferweckt worden ist nach den Schriften. Also das gehört zum Evangelium. Noch klarer, Römer 10. Römer 10, Vers 8 bis 9. Da spricht der Apostel wieder von der Verkündigung. 8, zweite Hälfte, das ist das Wort des Glaubens, welches wir predigen. Nun kommt's. Dass wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also der Glaube an die Auferstehung gehört ganz einfach dazu. Lesen wir noch ein Wort aus 1. Korinther 15. Da heißt es in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube vergeblich. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir in Bezug auf Gott gezeugt haben, dass er den Christus auferweckt hat, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wir sehen da, welchen Platz die Auferweckung des Herrn im Evangelium im ganzen Denken einnimmt. Nun fährt der Apostel fort, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung. Es wird ja oft über die Frage gesprochen, ob ein Gläubiger verloren gehen kann. Sagen wir für Gläubiger Glaubender, dann geht er nicht verloren. Das Wort kann gebraucht die Bibel nicht, aber er geht nicht verloren. Denn der Herr sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Aber den Glauben, den erlässt Gott uns nicht. Sehen wir einmal die beiden Dinge hier nebeneinander. Bewahrt durch Gottes Macht, durch Glauben. Gottes Macht tut das Große. Unser Glaube, unser Vertrauen in Gott ist eigentlich der jämmerlich kleine Beitrag, den wir erbringen. Dass wir sagen, lieber Vater, ich überlasse es alles dir, ich vertraue dir. Dies Minimum, das erwartet er. Das wird durch einige andere Worte sehr stark unterstrichen. Wir lesen einmal von unserem Herrn, er konnte da selbst nicht viele Wunderwerke tun, wegen ihres Unglaubens. Nicht viele Wunderwerke, außer dass er einigen Kranken die Hände auflegte. Da sehen wir, nicht, dass Gottes Macht gehemmt wird durch unseren Glauben, aber er wird sie nicht zur Wirkung kommen lassen an uns. Oder denken wir an Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner ist. Er muss also zuerst oder als erstes überzeugt sein von der Existenz Gottes und dann, dass er den, die ihn suchen, ein Belohner ist, kann man deuten als von der Güte, von der Hilfsbereitschaft Gottes. Denken wir nun weiter an das Wort, das der Apostel Paulus am Ende seines Lebens an Timotheus geschrieben hat. Er schreibt: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich habe mich schon oft gewundert, dass der Apostel Paulus das schrieb. Er hätte das doch nicht geschrieben, wenn nicht auch für ihn die Gefahr bestanden hätte, dass er ihn nicht bewahrte. Er wird doch nichts Unvernünftiges und Selbstverständliches schreiben. Wenn er schrieb, hatte das doch einen Sinn. Nun müssen wir bedenken, dass Paulus auch in einem viel höheren Maße erprobt wurde als wir. Denken wir an das erste Kapitel im zweiten Korintherbrief, wo er sagt, dass sie über Vermögen geprüft wurden, dass sie am Leben verzweifelten. Und da hat Paulus doch den Glauben bewahrt. Und so ist das nun hier. Wir werden durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt. Von uns wird erwartet, dass wir mit Gott rechnen. Und wenn wir einmal uns Männer des Glaubens ansehen, so waren es immer Menschen, die von sich gering dachten. Es geht immer zusammen, gering von mir und groß von Gott. Dafür gibt es viele Beispiele oder mehrere Beispiele im Neuen Testament. Also wir werden bewahrt durch Gottes Macht und unser Beitrag ist, dass wir ihm vertrauen, dass er das schafft und zurechtbringt, was wir nicht können. Dann steht da, bewahrt zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Das heißt nicht, dass die Errettung in der letzten Zeit stattfindet, sie wird aber in der letzten Zeit geoffenbart. Offenbaren kann ich nur das, was besteht. Offenbaren kann ich das, was besteht, aber noch verborgen ist. Um ein ganz primitives Beispiel zu gebrauchen, das ist wie wenn ein Denkmal vor seiner Einweihung enthüllt wird. Das steht da schon vorher. Bloß zwei Tage vorher hat man es zugedeckt, damit nur der feierliche Augenblick kommen kann, wo es enthüllt wird. So ist die Errettung vorhanden, aber sie ist noch nicht sichtbar. Und am letzten Tage, in der letzten Zeit, wird sie geoffenbart werden. Und bis dahin werden wir durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt. Und all das fasst der Apostel zusammen und es veranlasst ihn, Gott zu preisen und Gott anzubeten. Und wir alle sollten uns fragen, inwieweit wir Gott anbeten und rühmen. Wir kommen ja am Sonntagmorgen zu einer besonderen Stunde zusammen. Aber die ist es nicht allein. Es geht darum, ob wir daheim, wenn wir allein sind, Gott anbeten. Ich glaube, das ist viel, viel höher anzuschlagen als die Anbetung in der Öffentlichkeit. Wenn wir zu Hause Gott anbeten, dann ist die Gefahr, dass da falsche Töne hineinkommen, ungeheuer gering. Sobald aber andere gegenwärtig sind, kann wieder die Gefahr bestehen, dass wir das tun, was kein Christ tun sollte, dass wir versuchen, Menschen zu gefallen. Paulus schreibt ja in Galater 1, suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Davor sollten wir uns immer hüten. Wenn wir aber allein zu Hause Gott anbeten und preisen, dann wissen wir, dass es echt ist. Und das ist eigentlich der Maßstab für unsere geistige Haltung. Möchte Gott uns schenken, dass wir alle erkennen, wie überaus reich er uns gemacht hat, dann wird es keinen Tag geben, an dem wir ihn nicht freudig preisen und ihm danken.